Ja, ich möchte auch von meiner Warte aus allen ein gutes, ein von Gott gesegnetes Jahr wünschen. Ich weiß nicht, wer schon das Jahresmotto unserer Gemeinde für dieses neue Jahr kennt. Ich würde das gerne mal fragen, die Kirchenvorstandsmitglieder natürlich ausgenommen. Das ist wie beim Preisausschreiben, da dürfen die Mitarbeiter auch nicht mitmachen. Aber wer kennt denn aus der Gemeinde heraus schon das Jahresmotto unserer Gemeinde für dieses neue Jahr 2005? Ein kleiner Tipp, es ist ein Wortspiel, ja, da. Ein Wortspiel, kann man es mal vielleicht, am Mund kann ich das ablesen, ob es so etwas stimmt? Ja, so in der Richtung, also Gemeindeleben, ein Wort, Bindestrich, Gemeindeleben. Also das ist ein bisschen kompliziert vielleicht im ersten Moment, aber das heißt, unser Gemeindeleben besteht darin, dass wir Gemeinde leben. Und wie lebt man Gemeinde? Wie lebt man Gemeinde? Da haben wir uns also auch schon Gedanken gemacht. Da gibt es Leitsätze unserer Gemeinde schon seit geraumer Zeit. Ich habe mir sagen lassen, schon seit ein paar Jahren. Ich will jetzt gar nicht nach den Leitsätzen fragen. Das wäre jetzt vielleicht am Anfang des Jahres doch ein bisschen zu viel. Aber wenn man so, das kann man auch vielleicht einfacher machen, dass man mal mit den Fingern zeigt, wie viele Leitsätze hat denn unsere Gemeinde? Gute Frage. Also wir haben auf jeden Fall eine neue Homepage. Also für alle, die einen Internetzugang haben, die können da schon mal drauf blicken. Da gibt es unter dem Stichwort Gemeinde, gibt es dann auch die Ziele unserer Gemeinde. Und dort unter den Zielen unserer Gemeinde finden wir diese Leitsätze. Es waren ursprünglich 4, auf der Homepage kann man schon deren 5 entdecken. Die haben alle etwas mit dem Buchstaben G zu tun. Das sind also nicht nur Leitsätze, sondern in gewisser Weise auch Leitworte. Und anhand dieser Leitworte wollen wir das durchbuchstabieren in diesem neuen Jahr 2005, was es denn nun heißt, als Gemeinde zu leben. Und nicht nur als Gemeinde irgendwie so dahin zu vegetieren, sondern wir wollen wirklich als Gemeinde leben. Und dann haben wir diese 5 G-Wörter, die uns da begleiten sollen. Die 5 Gs sind Gebet, sind Glaube, sind Gemeinschaft, sind Gaben und Gottesdienst. 5-mal G. Und das wollen wir über das ganze Jahr hindurch verteilen und dann jeweils durchbuchstabieren, was es heißt, zum Beispiel als Gemeinde zu beten. Und das wird also im Januar und Februar vorne anstehen. Und wir werden das auch hoffentlich in allen Bereichen unserer Gemeinde durchbuchstabieren, was es heißt, als Gemeinde zu leben. Und das wollen wir, wie gesagt, anhand dieser 5 Gs. Und jetzt kann man mal die Folie auflegen. Das wollte ich noch nicht gleich zu Anfang, sonst wären die Antworten alle schon gegeben gewesen. Also da sieht man noch einmal unser Jahresmotto, Gemeindeleben. Heißt eben Gemeinde leben. Und der erste Punkt nun heute, damit beginne ich mit dem ersten G wie Gebet, als Gemeinde beten. Und als Leitsatz für die Predigt habe ich schon mal formuliert, wer geistlich etwas bewegen will, der betet. Ja, wer geistlich etwas bewegen will, betet. Das gilt für das eigene persönliche Leben, das gilt für das Leben als Gemeinde genauso. Wenn wir etwas geistlich bewegen wollen in diesem Leben, wenn wir uns Gott nähern wollen, wenn wir tiefer schürfen wollen, wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, wenn wir eben etwas geistlich bewegen wollen, dann heißt es beten. Als Einzelner zu beten und als Gemeinde zu beten. Nun, den Einstieg haben wir gestern schon gehabt mit der Jahreslosung. Ich weiß nicht, an welchen Gottesdiensten Sie schon zu Gehör gebracht worden ist, und dort ist ja auch das Thema Gebet angeklungen. Jesus betet und sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Auch da deutlich, wer etwas Geistliches bewegen will, der muss beten. Und nun die Frage noch einmal genauer gestellt, wie betet Jesus selbst eigentlich? Ich denke, damit den Einstieg zu nehmen, das bringt uns auf die richtige Spur für das Thema Gebet in diesem Jahr, aber natürlich nicht nur für dieses Jahr, sondern für unser Leben und für unser Gemeindeleben. Und ich habe einen Text herausgewählt, der vielleicht gar nicht so im ersten Moment der Text ist, den man jetzt heraussuchen würde, wenn es darum geht zu schauen, wie betet Jesus. Aber es ist ein Text, der ganz am Anfang steht im Lukas-Evangelium. Ist gerade nicht mehr zu lesen. Es ist Lukas 3, da wo Jesus sich taufen lässt. Da klingt zum ersten Mal an, dass Jesus betet. Wir haben schon in der Schriftlesung von Jesus gehört, wie er als Zwölfjähriger schon im Tempel mit den Schriftgelehrten im Gespräch war. Der Tempel, der ja ein Tempel, ein Ort des Gebets sein soll. Also durchaus nichts Neues für Jesus, sondern er ist damit aufgewachsen. Aber hier nun in Lukas 3 hören wir zum ersten Mal davon, dass Jesus betet. Und ich lese uns das einmal im Zusammenhang. Überschrieben mit Jesus lässt sich taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk hatte auch Jesus sich taufen lassen. Gleich darauf, während er betete, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und eine Stimme sagte vom Himmel her, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Und das möchte ich nun im Einzelnen durchbuchstabieren. Wir sehen das hier schon auf der Folie auch, kann man daran gerne mitverfolgen. Ich denke, das erste Überraschende vielleicht auch ist, dass es hier heißt, zusammen mit dem ganzen Volk hatte sich Jesus taufen lassen. Zusammen mit dem ganzen Volk. Fürs Gebet ist das eine ganz entscheidende Sache. Und da möchte ich gleich von einer Fehlentwicklung sprechen. Das Gebet, das kann missverstanden werden, indem man denkt, das Gebet hebt mich in irgendeiner Form ab von all den anderen. Lukas berichtet uns auch da von einer Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat. Im Lukas-Evangelium im Kapitel 18 hören wir Jesus von zwei Männern reden, von einem Pharisäer und einem Zolleintreiber. Und die sind auch beide im Tempel, um zu beten, aber ganz unterschiedlich beten die beiden. Und der Pharisäer, der geht diesen Weg, den ich einmal benennen möchte, mit so einer frommen Selbsttäuschung. Der betet und er setzt sich ab vom Volk. Und er sagt zu Gott, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zolleintreiber. Ja, und dann wird Gebet auf einmal etwas, das mich hochmütig werden lässt. Ich trenne mich von den anderen und sage, ach danke Gott, wie viel besser ich bin, wie viel besser ich es habe. Ja, das ist ein Fehlweg, eine Sackgasse. Und darum ist das hier ganz entscheidend, dass Lukas hier schreibt, Jesus war zusammen mit dem ganzen Volk. Überhaupt sehen wir Jesus in allem, was er tut, immer mitten im Volk. Da war der Platz und da ist auch der Platz für das Gebet. Das Gebet, das soll uns nicht trennen von dem Rest der Welt, dass wir sagen, ach, das sind alles die bösen Menschen, die gottlosen Menschen. Wir aber, wir beten. Nein, das Gebet führt uns geradezu hinein, mitten in die Welt, so wie es Jesus mitten hineingeführt hat, zusammen mit dem ganzen Volk war er zu finden. Das ist der Platz. Jesus hat nicht zu Johannes gesagt, hätte er ja gut sagen können, Johannes, bitteschön, ich möchte nicht mit all diesem Volk von Zöllnern und Huren und weiß ich was getauft werden. Hast du nicht ein bisschen sauberes Wasser für mich? Ein extra Platz für mich? Nicht wahr, das macht Jesus alles nicht. Jesus ist zusammen mit dem Volk. Und das ist mein erster Punkt, ja, das Gebet wird uns dahin führen, wo das Volk ist. Das Gebet, das ist nichts, um uns abzusetzen, um uns zu separieren und zu sagen, wir haben jetzt hier unsere ganz, ganz eigenen, super tollen Gebetsformen und so weiter. Nein, das Gebet soll uns hineinführen in das Volk. Da, wo das Volk ist, da sind wir als Beter gefragt. So macht es Jesus. Und dann heißt es eben, zusammen mit dem ganzen Volk hatte sich Jesus taufen lassen. Nun, das kann man einmal so verstehen, dass Jesus sich solidarisiert und sagt, auch ich reihe mich ein in die Reihen der Sünder, die hier an den Jordan kommen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Das ist sicherlich ein wichtiger Teil. Jesus als das Lamm Gottes, der sagen konnte, ich nehme die Schuld auf mich, ich trage die Schuld. Und da macht er sich eins. Aber ich denke, Taufe ist eben noch mehr für Jesus, als sich eins zu machen mit den Sündern. Sondern Taufe heißt eben auch in besonderer Weise, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und ich hoffe, dass wir alle unsere Taufe so verstehen. Das heißt, wenn ich getauft bin, dann heißt das, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Und jetzt wird's ganz entscheidend, denn das ist das nämlich, was Jesus bewegt. Was Lukas hier berichtet, das steht ja ganz am Anfang von der Wirksamkeit Jesus. Jesus ist davor noch nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Den kannte noch keiner. Also der war noch völlig unbekannt, wie er aussah, und da konnte man noch nicht viel dazu sagen. Der war noch nicht durch die Medien sozusagen gegangen. Und am Anfang seiner öffentlichen Wirksamkeit lässt Jesus sich taufen und sagt damit, ich stelle mich ganz Gott zur Verfügung. Ich stelle mich ganz Gott zur Verfügung. Das ist das Erste, was er tut. Und wenn ich bete, dann heißt es eben, ich stelle mich ganz Gott zur Verfügung. Es ist nicht so, dass ich sage, Gott steht mir zur Verfügung. Ja, das ist auch so ein Irrweg. Wenn ich denke, beten heißt, Gott steht mir zur Verfügung. Und dann kann ich mal Gott alles sagen, was er denn nun, ob nun jetzt in diesem neuen Jahr 2005 oder an anderer Stelle, was er denn nun alles für mich tun könnte. Beten heißt nicht, Gott steht für mich zur Verfügung. Beten heißt, ich stelle mich Gott zur Verfügung. So wie es Jesus hier tut am Anfang seiner Wirksamkeit, macht Jesus das deutlich. Ich stelle mich diesem Gott zur Verfügung. Und er hat das durchgezogen bis Gethsemane, wo er sich noch einmal Gott in ganz besonderer Weise zur Verfügung stellt, als er betet, nicht das, was ich will, sondern was du willst, Gott, soll geschehen. Sich Gott zur Verfügung stellen. Und dann geht es weiter, das heißt dort, gleich darauf, während er betete, öffnete sich der Himmel. Ich nehme das mal so zusammen, auch wenn es hier zwei Punkte sind. Während er betete, öffnete sich der Himmel. Das hätten wir ja, glaube ich, alle gerne, wenn wir beten, dass sich direkt etwas bewegt. Direkt zu sehen ist, ich habe gebetet und dann ist das passiert. Und dann ist genau das eingetroffen. Bei Jesus geschieht das. Bei Jesus geschieht das. Und wir dürfen und wir sollen auch damit rechnen, dass unser Gebet direkt etwas bewirkt. Und nicht, dass wir sagen, nun habe ich gebetet und mal schauen, ob über das Jahr 2005 irgendwann einmal, vielleicht auch im Jahr 2006 oder wann immer es passiert, dann etwas passiert. Nein, wir dürfen damit rechnen, dass in dem Moment, wo wir beten, etwas sich bewegt. Wir wollen ja etwas geistlich bewegen. Ich habe in meiner Jugend, wenn ich so sprechen darf, habe ich ein Buch gelesen, das hat mich zum Gebet ganz besonders ermutigt. Der Autor heißt Frank Peretti und das Buch hieß Das Licht leuchtet in der Finsternis oder so ähnlich. Und es gibt noch einen zweiten Band. Und in diesem Buch, ich weiß nicht, wer es kennt, da wird das Leben in einem kleinen Ort, in einer kleinen Stadt in den USA geschildert. Und dieser Ort, den beschreibt er als ein von Finsternis bedeckter Ort. Also das war jetzt kein Ort, wo es immer dunkel war und man hätte mit einer Taschenlampe Tag ein, Tag aus durch die Gegend laufen müssen, sondern das war eben ein geistlich dunkler Ort, ein Ort, in dem eben ganz wenige Leute sich zur Kirche hielten, an dem sich geistlich überhaupt nichts bewegte, kein Glaube an Gott zu finden war, ganz im Gegenteil, vielmehr der Glaube an andere Götter zu finden war. Und in diesen Ort kommt ein junger Pastor. Und dieser junge Pastor beginnt damit, dass er betet. Und dann passiert nichts in diesem Ort. Passiert nichts. Und es sind immer noch die gleichen wenigen Gesichter, die er Sonntag für Sonntag in seiner Kirche begrüßen darf und sehen kann. Er bewegt sich erstmal nichts. Und nun hätte dieser junge Pastor sagen können, schaut, das mit dem Gebet, ja, bei Jesus, da hat sich was bewirkt, aber hier bei mir, ich bin sehr treu im Gebet und trotzdem, es bewegt sich nichts. Und dann geht dieser Autor Peretti hin. Und das ist das Spannende an diesem Buch, dass er eben nicht nur den Blick auf dieses Dorf oder auf diese kleine Stadt richtet, sondern er schwenkt sozusagen den Blick in die himmlische Welt. Also da wird das Buch spannend und das hat mich auch begeistert. Da wird nämlich gezeigt, was dieses Gebet dieses jungen Pastors in der himmlischen Welt bewegt. Und da staunt man, was da plötzlich alles in Bewegung gerät mit dem Gebet dieses Mannes. Und Peretti schildert eben dann diese ganzen Engelsmächte, diese Engel, die im Auftrag Gottes unterwegs sind. Und die beginnen sich zu rüsten, zum Kampf zu rüsten, gegen all die finsteren Mächte, die auch da sind. Und dann wird auf einmal deutlich, nun, es muss sich zunächst etwas in der himmlischen Welt bewegen. Und das wird nicht gleich sichtbar hier unter uns. Und eine ganz besonders eindrückliche Stelle weiß ich noch, wo es darum geht, zwei alte Damen in dieser Gemeinde, die ganz treue Beterinnen waren, die einen entscheidenden Punkt zusammenzuführen. Und dann war es verschneit und die Wege waren nicht gut gewesen und der eine fühlte sich nicht gut und so. Und dann sieht man, wie die Engel es schaffen, diese Frauen zueinander zu bringen. Trotz Schnee, trotz Kälte, trotz Unwohlsein kommen diese beiden Beterinnen zusammen. Und als die beiden alten Damen es schaffen nun, zusammenzukommen und zusammen zu beten, da ist also im Himmel, in diesem Machtbereich der Finsternis, ist Weltuntergangsstimmung. Die sagen, das Schlimmste ist passiert, was passieren konnte jetzt in dieser Situation, sind diese beiden alten Damen, die sind zusammengekommen und beten. Und da haben die sich die Haare gerauft, die finsteren Mächte, diese Dämonengestalten, was da alles unterwegs war. Die sagen, das Schlimmste ist passiert. Und jetzt, wenn man dann hätte nochmal geschaut auf diesen Ort, da hätte man gesehen, ach ja, ein junger Pastor, zwei alte Damen, die beten, meine Güte, sonst bewegt sich nichts. Und in der himmlischen Welt, da war es eine Menge Umtrieb gewesen. Während Jesus betete, öffnete sich der Himmel. Rechnen wir damit, dass in dem Moment, wo wir beten, da bewegt sich der Himmel. Da sind die Engelmächte in Bewegung gebracht und schlagen die Finsternismächte zurück. Das ist Voraussetzung dafür, dass sich etwas bei uns in unserer sichtbaren Welt bewegen kann, dass sich in der unsichtbaren Welt etwas bewegt. Und diese unsichtbare Welt, das macht dieses Buch so deutlich, da bewegt sich dann etwas, wenn hier gebetet wird. Wenn wir als Gemeinde beten, dann bewegt sich etwas. Nicht wahr? Dann öffnete sich der Himmel bei Jesus. Da gibt es noch eine Stelle in der Apostelgeschichte, wo Stephanus gesteinigt wird. Wo einer bereit ist, sein ganzes Leben Gott zu geben. Nicht nur Gott zur Verfügung zu stellen, sondern es zu lassen, sein Leben zu lassen. Und auch dieser Stephanus, der sieht den Himmel plötzlich geöffnet. Das wird nicht immer der Fall sein, dass wir Visionen sehen. Aber ich glaube, dass Gott in dem Maße, wie er uns herausfordert, wie er auch unseren Glauben herausfordert, in dem Maße wird er den Himmel öffnen. Und werden wir wie ein Jesus, wie ein Stephanus auch seine Herrlichkeit erblicken können. Ich denke, es war für Jesus ungeheuer wichtig, dass bevor er sozusagen ganz eintaucht in unsere sichtbare Welt, dass er noch einmal den Himmel offen stehen sieht. So wie es für einen Stephanus wichtig war, bevor er nun dieses schlimme Ende nimmt, gesteinigt zu werden, für Jesus zu sterben, dass er in diesem Moment, wo der Glaube sicherlich in besonderer Weise angefochten und der Glaube in besonderer Weise gefordert war, dass er da, wo er da betet, noch einmal den Himmel offen stehen sieht und er kann sagen, und er sagt es auch, seinen Peinigern sagt er es, ich sehe Gott im Himmel und ich sehe Jesus Christus, meinen Heiland. Einen Einblick in Gottes Welt zu bekommen, das ist das Gebet. Das Gebet öffnet uns sozusagen diesen Blick in die himmlische Welt. Und dann ist dann auch folgerichtig davon die Rede, dass es heißt, der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und gäbe es sicherlich eine ganze Menge über den Heiligen Geist zu sagen. Mir ist immer wieder ein Bild eingefallen aus der Chagall-Ausstellung. Ich weiß nicht, wer bei der Chagall-Ausstellung gewesen ist. Chagall hat ein Bild gemalt von Jakobs Himmelsleiter, wo er also sich schlafen legt und plötzlich sieht er diese Leiter vor sich und auf dieser Leiter dann Engelsgestalten, die also von oben nach unten gehen oder von unten nach oben. Es ist so ein Herauf- und Herabsteigen. Und das ist mir ein Bild geworden für den Heiligen Geist, für sein Wirken. Er bringt sozusagen von Gott her Botschaft zu mir und er nimmt meine Anliegen zu Gott. So eine Art Herauf- und Herabsteigen wie auf dieser Himmelsleiter. Da wäre noch viel zu sagen, aber ich denke, das kommt übers Jahr auch noch, über den Heiligen Geist zu staunen und zu hören. Und dann geht es weiter, dass es heißt, und eine Stimme sagte vom Himmel her. Eine Stimme vom Himmel her. Das ist ja das ganz Entscheidende. Beten, so singen wir es, so heißt es in manchen Liedern, so sagen wir es auch. Beten heißt mit Gott reden. Und hier nun das Erstaunliche. Beten heißt Gott hören, von Gott hören. Wenn wir etwas geistlich bewegen wollen, dann beten wir. Und das Beten, das führt uns dahin, dass wir von Gott selbst hören, seine Stimme hören. Das ist so entscheidend. Das ist so entscheidend, dass wir diesen Gott hören. Nicht uns selbst hören. Nicht uns selbst hören wollen, wenn wir beten, sondern das hören, was Gott uns zu sagen hat. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise ja geschehen. Ich denke, wenn wir zum Beispiel betend in der Bibel lesen, dann machen wir die Erfahrung, dass einzelne Bibelverse plötzlich zu einem Wort Gottes werden. Oder dass ein ganzes Buch der Bibel plötzlich für mich von Bedeutung ist und an Bedeutung gewinnt. Auf Gott zu hören, das ist wichtig im Gebet. Zu hören, wohin er meine Gebete lenken möchte. Nicht wohin ich Gott lenken möchte, sondern wohin er mich lenken möchte. Beten heißt, von Gott zu hören und nach seinem Willen zu handeln. Ich denke, wir erleben es oft so, dass wir im Gebet unser Herz ausschütten. Und das hat seinen Platz, ganz ohne Frage. Aber was Jesus hier erlebt, ist noch einmal eine ganz andere Art und Weise des Gebetes. Er erlebt, dass während er betet, Gott sein Herz ausschüttet. Gott möchte sein Herz ausschütten, während ich bete. Das ist für mich so etwas ganz Erstaunliches. Und das macht Gott hier. Gott schüttet sein Herz aus. Und dann hören wir das. Und das ist der letzte Punkt, dass es dann heißt, und eine Stimme sagte vom Himmel her, du bist mein Sohn. Dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Da schüttet Gott sein Herz aus. Und das ist für Jesus, erinnern wir uns noch einmal, so wichtig, dass er gerade jetzt, bevor er an die Öffentlichkeit geht, bevor er etwas geistlich bewegen will, ja die ganze Welt bewegen will, dass er das noch einmal von Gott so hört, dass Gott ihm sein Herz ausschüttet. Und was hört er da? Er hört, dir gilt meine Liebe. Und das hört Jesus, bevor er sich bewährt hat, sag ich einmal. Im Hebräerbrief hören wir, dass Jesus versucht war. Und im nächsten Kapitel wird Jesus vom Widersacher Gottes versucht. Wir hören auch, dass er ohne Sünde gewesen ist. Aber an dieser Stelle hier, bei der Taufe Jesu, da war noch nicht klar, ob sich Jesus bewähren würde. Und an dieser Stelle, ganz unverdient und unverbrüchlich, da sagt Gott schon zu ihm, du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn, du bist mein Sohn. Das gilt ja auch für uns mit unseren Eltern. Wir sind Söhne und Töchter unserer Eltern, egal wie wir dann unser Leben gestalten, das bleibt unverbrüchlich. Dir gilt meine Liebe. Dich habe ich erwählt. Das steht für Jesus schon ganz am Anfang felsenfest. Und das ist das, was ihn als Beter auch prägt. Dass er sagen darf, aber lieber Vater. Mir hat einmal ein Seelsorgeprofessor im Predigerseminar hat mich gefragt und hat gesagt, hat sehr tief geblickt in mein Herz. Jedenfalls war das mein Eindruck. Und er hat mich so gefragt und gesagt, wie wäre das, wenn, und hat nicht du gesagt, wie wäre das, wenn Sie diesen Vers sich von Gott sagen lassen würden? Du bist mein Sohn. Dir gilt meine Liebe. Dich habe ich erwählt. Und ich weiß noch, dass ich sehr abweisend reagiert habe und gesagt habe, also ich könnte mir viele Verse vorstellen. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier gehandhabt worden ist an Silvester oder Neujahr, ob man da auch so einen Vers, einen Bibelvers hat ziehen können. Ich habe das an meinem Urlaubsort tun können und mache ich immer wieder gern, aber ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre, wenn wir solch einen Vers gezogen hätten. Du bist mein Sohn oder auch du bist meine Tochter, dir gilt meine Liebe. Dich habe ich erwählt. Also mir ging es damals im Predigerseminar so, dass ich gesagt habe, lieber Herr Professor, also das fällt mir schwer, das anzunehmen. Und er hat das gespürt. Und gerade darum hat er gesagt, ich sage Ihnen aber diesen Vers ganz bewusst zu. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Dir gilt meine Liebe. Dich habe ich erwählt. Das will uns Gott zusagen, uns allen. Und das wird in ganz besonderer Weise dann auch unser Gebet verändern. So wie es Jesus eindrücklich zum Beter werden lässt. Und man kann jetzt gerne mal im Lukas-Evangelium durchlesen und sehen, wo da Jesus betet und wie Jesus betet. Da gäbe es noch eine ganze Reihe zu sagen. Das Gute ist ja jetzt an unserem Jahresthema, dass wir das Thema Gebet also über die nächsten Wochen auch beibehalten werden, um einfach da auch tiefer zu schauen und uns mit hineinnehmen zu lassen in das Gebet, so wie es Jesus und andere gebetet haben. Ja, Jesus war zusammen mit dem Volk, er hat sich mit dem Volk eins gemacht, er hat sich Gott zur Verfügung gestellt, sich taufen lassen. Während er betete, öffnete sich der Himmel, der Heilige Geist erfüllte ihn und eine Stimme vom Himmel, Gottes Stimme selbst, hat ihn noch einmal bestätigt, was es heißt, von Gott geliebt zu sein. Wer geistlich etwas bewegen will, der betet. Wenn wir als Gemeinde, wenn wir persönlich als von Gott Bewegte leben wollen, dann heißt es zu beten. Ich wollte uns mit diesem Text Mut machen und hoffe, dass das ein Jahr auch des Gebets wird. Amen.